Hallihallo, hier sind wir wieder bei der KD Radio Show. Diesmal nicht live, sondern aus der Konserve, aber mit Live-Atmosphäre im Studio. Ich begrüße die heutigen Gäste. Die geheimnisvolle Anna M. ist wieder mit von der Partie. Hallo Anna.
Hallo.
Und wir haben eine neue Radiokatze.
Hallo.
Ja, das haben wir jetzt nur aus dem Hintergrund gehört. Tim ist heute zuständig für die Technik. Das bedeutet, es werden keine Fehler passieren. Hallo, The Radio Cat, du hörst uns sicher zu. Die Fehlertoleranz ist heute gleich null. Es werden keine Fehler passieren. Ja, und dann freue ich mich ganz besonders, endlich im Studio zu haben, den Künstler des Jahres, zugleich Soziologe des Monats, Martin Weinhold. Hallo, Martin.
Hallo, ich fühle mich geehrt, Künstler des Jahres zu sein.
Ja, das muss man auch, ja, wenn man das in der KD Radio Show wird. Wir haben es, muss ich sagen, wir haben es, glaube ich, 25 Mal versucht, gefühlt mindestens. Und es hat nie geklappt, irgendwas war immer.
Ja. Geht mir ähnlich, ja.
Ja.
Also, weiß nicht genau, aber es ist etliche Jahre, die wir es mittlerweile probiert haben.
Etliche Jahre sogar, ja.
Ich freue mich sehr, dass es jetzt tatsächlich wahr geworden
ja.
ist.
Es ist wahr geworden und wir haben gleich ein Thema, das sich Martin Weinhold ausgesucht hat. Eigentlich hat Bob Marley das auch schon eingangs klar benannt. Bob Marley ist der Einzige, dem man entspannt zuhören kann, wenn es um Work, um Arbeit geht. Das ist auch das heutige Thema, aber nicht in der Weise, die Bob Marley thematisiert, sondern wir befassen uns, das haben wir direkt danach gehört, mit den Geräuschen der Arbeit. Martin Weinhold, was hat es mit den Geräuschen der Arbeit auf sich?
Die Geräusche der Arbeit sind etwas gewesen, was sich im Zuge meiner Dokumentation fotografischerweise ergeben hat. Und ich fand es aber immer spannend, auch entsprechend was dazu zu bieten, dass man sich besser vorstellen kann, wie ist die Atmosphäre in der Fabrik, wie ist die Atmosphäre unter Wasser in einem U-Boot. Und wenn ich Gelegenheit hatte, neben der Fotografie, habe ich mit einem kleinen Aufnahmegerät eben zusätzlich noch Geräusche der Arbeit gesammelt und habe ein paar mitgebracht, also die ich für besonders interessant hielt.
Eine Wahnsinnsidee, die sozusagen auch noch zu visualisieren wäre. Es gibt auch noch Fotos dazu, die wir leider hier jetzt nicht zeigen können für das Publikum. Ja.
Das ist das eigentliche Epos. Ich habe tatsächlich den wahnwitzigen Versuch unternommen, in über 18 Jahren ein Gesamtbild der Arbeitswelt zu liefern.
Ja, das ist natürlich der pure Wahnsinn und passt perfekt zu unserem Plan, eine neue Ästhetik des Widerstandes zu kreieren, die natürlich ohne Arbeit und die Ästhetik der Arbeit und der Arbeitenden gar nicht zu machen ist. Aber jetzt wollen wir erstmal hören, wer ist Martin Weinhold?
Ich bin Dokumentarfotograf und mein spezielles Interesse ist tatsächlich die Arbeitswelt. Das hat sich vor mittlerweile fast 20 Jahren so ergeben, kam aus einer persönlichen Betroffenheit. Ich bin Kameramann gewesen, habe erlebt, wie mein eigener Beruf derart krassen Wandlungen unterworfen wurde. Und das passierte gleichzeitig, während ich ein unglaublich kluges Buch las, nämlich Die Vita Activa von Hannah Arendt. Und als Dokumentarfotograf war für mich daher die Schlussfolgerung, wenn es ein relevantes Thema gibt, dem ich mich verschreiben sollte, dann müsste das eigentlich die Arbeit sein. Es gab dann eben nur noch diesen einen, sage ich mal, erklärungsbedürftigen Dreh. Ich habe das Ganze eben nicht in Deutschland gemacht, sondern hatte das Gefühl, dass ich das besser tun kann, wenn es eine gewisse Distanz gibt. Deshalb habe ich dann eben wirklich die Jahre in Kanada verbracht. Das heißt, ich habe Kanada benutzt als Grund und Boden, um einmal eine Bestandsaufnahme über Fotografie, über Porträts der Arbeitswelt zu machen. Und das wird dann wohl auch mein Lebenswerk sein. Also ich bin beruflich Fotograf und Autor, aber ein Projekt in der Größenordnung werde ich wahrscheinlich nicht nochmal in Angriff nehmen. Und letztes Jahr ist jetzt die letzte große Expedition zu Ende gegangen.
Davon wollen wir mehr hören, auch über Kanada. Das wird die Kanada-Fans nicht erfreuen, was da möglicherweise kommt. Wir werden sehen, aber jetzt hören wir erstmal Musik.
Was haben wir da gehört, Martin? Und wie kommst du zu der Auswahl vom Song?
Das waren die Decemberists, Lost at Sea. Und der Bezug ist, das Projekt begann in seiner vollen Ernsthaftigkeit 2009. Ich wollte testen, ob man das eigentlich machen kann. Die Idee war nicht nur alle Berufe zu fotografieren, sondern auch ganz Kanada. Das heißt also wirklich landesweit, Provinz für Provinz das Land abzufotografieren. Und mein erster Test war Neufundland, weil ich durch Zufall eine Künstlerin in Toronto hatte mir das empfohlen, hatte ich eine Künstlerresidenz in einem kleinen Ort, in einem Dorf an der Küste. Und das war auch das erste Mal, dass ich meine damals noch Freundin, jetzt Frau, mitgenommen habe, die mich fragte, um Himmels Willen, was willst du machen? 10 Jahre lang alle Berufe fotografieren und das in Kanada. Was ja auch bedeutete, ich war 3 bis 4 bis teilweise 6 Monate weg. Also kam meine damalige Freundin mit. Wir fuhren mit einem Taxi durch die Nacht. Es war Schneeregen, es war Anfang Mai, es war extrem kalt, der Wind wehte. Und als wir an die Adresse kamen, wo wir aussteigen sollten, fragte der Taxifahrer sehr besorgt, ob er uns hier wirklich rauslassen sollte. Das sehe nicht gut aus. Also selbst für seine Verhältnisse. Ich war dann aber überzeugt, das muss es schon sein. Und die Künstlerresidenz gab es nicht mehr. Wir sind einem Betrug zum Opfer gefallen. Der Mensch, der mich einlud, kam dann zwar später, aber offerierte uns einen verramschten Keller, wo wir übernachten konnten. Das war eine alte Hütte, wo man die Netze trocknet an der Küste. Und die Künstlerresidenz war seit 3 Jahren baupolizeilich gesperrt und die Scheiben waren eingeschmissen, die lag neben einem alten Friedhof. Das sah aus wie an dem Beginn von so einem Gruselfilm. Meine Freundin hat in der Nacht, wir haben dann auf dem Boden geschlafen, lag neben mir, weinte leise vor sich hin und sagte immer nur wieder, sie will nach Hause. Und das war der Beginn meiner ersten Produktionsreise. Das wurde dann alles gut. Die Leute im Dorf haben uns geholfen. Wir haben ein Haus bekommen und für die ersten 2,5 Wochen war sie mit da. Und ich hatte dann eben weitere 2 Monate. Und für mich ist dieser Song immer wieder die Regenschauer, die durch St. John's, die Hafenstadt in der Nähe, treiben. Regen gemischt mit Schnee, der Geruch nach Atlantik, die Wogen, die man auch nachts noch im Bett gespürt hat, weil der ganze Ort vibrierte, wenn die Brandung gegen die Felsen rannte. Und dann habe ich halt meine Freundin zum Flughafen gebracht nach 2,5 Wochen und sie wusste, dass jetzt 3 Monate Trennung kommen. Und das Einzige, was blieb, wir haben halt wirklich real Briefe geschrieben. Das heißt, dieses Mr. Postman war auch genau ihr Ding. Sie hat auf die Briefe aus Neufundland gewartet und umgekehrt. Ich hatte ein kleines Postfach im Postamt am Meer und habe dort die Briefe abgeholt. Und ich war halt dann für sie auch lost at sea.
Es klingt ja nach einer richtigen Abenteuergeschichte.
Der Beginn war definitiv ein Abenteuer, ja.
Und wie bist du dann da reingekommen? Also bist du dann einfach losgezogen, hast deine Kamera gezückt, bist irgendwie mit den Menschen...
Ich hatte einen Vorlauf. Neufundland war der Anfang, wo ich gesagt habe, das ist eine Provinz in Kanada und ich probiere mal, ob ich in 2,5 Monaten ein repräsentatives Bild der Arbeitswelt für Neufundland herstellen kann. Ob das überhaupt geht, das war ja nur eine theoretische Idee. Ich hatte begonnen 2006 in Toronto. Da gab es vom Goethe-Institut einen Auftrag und das bezog sich aber nur auf das nähere Umfeld der Großstadt und einen begrenzten Bereich. Das war ein festes Thema. Das lief aber so gut, es gab ein internationales Fotografiefestival, wo die Bilder gezeigt wurden, dass ich dann in so einem Überschwang und Sektlaune gesagt habe, dann mache ich jetzt das ganze Land und alle Berufe. 2008 war dann die Vorbereitung und 2009 war der Test, wo eine Künstlerin in Toronto eben zu mir sagte, ich kenne jemand, der war auf Neufundland, der hat eine sehr schöne Künstlerresidenz da, bewirb dich doch da. Und wie gesagt, also derjenige, der die Künstlerresidenz betrieb, hat halt einfach noch Leute eingeladen, ohne eigentlich eine Residenz zu haben. Und ich glaube, ich war dann der Letzte. Ich habe es dann auch publik gemacht, weil die Leute im Dorf kannten das schon. Als ich bei der Fischersfrau geklopft habe, guckte die mich nur mitleidig an und meint, sie sind der Vierte dieses Jahr.
Oh, Wahnsinn. Also verschlagen nach Neufundland, lost at sea. Das passt auch gut zu dem anderen Geräusch, zum nächsten Geräusch, was du mitgebracht hast, hören wir doch mal rein.
Open number 4 main vent.
Open number 4 main vents. Number 4 main vents, is gate open in the panel, sir.
Very good.
0 degree bubble. Bubble is slowly moving forward.
Okay.
1 degree up bubble, bubble slowly moving forward.
Open number 3 main vents.
Open number 3 main vents. Number 3 main vents, skate open on the panel, sir.
Work the bubble.
Bubble now 2 degrees moving forward. 3 degrees up bubble moving forward.
Open number 1 main vent.
Open number 1 main vent. Number 1 main vent, and skate open on the panel, sir.
Number 1 main vent.
Was haben wir da jetzt gehört? Wo warst du da?
Das ist eines der wenigen kanadischen U-Boote, die es gibt. Und wir tauchen im Nordatlantik. Ich bin in der Kommandozentrale des U-Boots und habe dort einerseits fotografiert, habe aber klugerweise vorher das kleine Aufnahmegerät an der Stelle positioniert, wo es nicht störte, und habe das einfach mitlaufen lassen, während ich fotografiert habe. Also es war sehr glücklicher Umstand, weil es störte keinen. Und also ich habe tatsächlich mich danach auch weiter aufs Fotografieren konzentrieren können, weil ich wusste, da wo das Aufnahmegerät liegt, ist es nicht im Weg, fällt nicht runter. Deswegen gibt es diese Aufnahme, die also für mich ein echtes Highlight ist, weil ich in dem Moment wirklich wieder in diesem Kommandostand bin, das Rotlicht eingeschaltet.
Ist sehr faszinierend. Ich stelle mir das ganz schön beklemmend vor, ehrlich gesagt. Ich war noch nie in einem U-Boot. Aber das in so einem U-Boot abzutauchen, ich weiß nicht, mit einigen Leuten da in so einem engen Raum.
Gibt einen Aspekt der Gewöhnung. Ich habe tatsächlich nicht so ein Problem mit Platzangst. Also ich habe mich auch beispielsweise im Bergwerk sehr wohl gefühlt, wo viele meinten, um Himmels Willen, 1600 Meter unter der Erde. Aber ich fand das tatsächlich im U-Boot dann auch, also es gab die Unteroffiziersmesse, die Martmesse, in der ich gegessen habe. Die fand ich schwierig, weil man dort nicht mal mehr aufstehen konnte. Also in dem Moment, wo man aufstand, stieß man sich halt den Kopf, wenn man eine normale Körpergröße hatte. Aber ansonsten war es insgesamt geräumiger, als ich eigentlich dachte, weil das U-Boot sah eben oder ist eben eine modernere Version. Da gibt es tatsächlich 3 Etagen. Da gab es ja sogar Duschen an Bord.
Was war das jetzt wieder für ein Geräusch?
Das ist der Anfang von einer über 4 Minuten langen Einfahrt ins Bergwerk. Wir fahren auf 1600 Meter Tiefe zusammen mit dem Kumpel in dem Korb, der mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit in die Tiefe schießt. Was man im Hintergrund hört, sind die schlagenden Kabel, die parallel zum Fahrstuhlschacht verlaufen. Und man hört auch das Wasser. Wenn man im weiteren Verlauf von dem Geräusch nochmal reinhört, kriegt man mit, wie die Wasseradern tatsächlich also entlang dieses Fahrstuhls plätschern. Also ich glaube, das ist für Menschen mit Platzangst auch eine schwierige Umgebung, also auch gerade schon diese Fahrstuhleinfahrt. Ich fand es faszinierend, habe mich auch sehr sicher gefühlt, hing aber damit zusammen, ich hatte einen guten Bergführer und wie gesagt, ich habe damit nicht so ein Problem. Ich mochte das, abgesehen davon, wenn man mir ein Thema fürs Fotografieren gibt, kann ich fast alles. Ich kann kein Blut sehen, aber wenn man mir die Kamera in die Hand gibt, kann ich eine Operation am offenen Gehirn fotografieren. Von daher, wer weiß, vielleicht hätte ich ohne Kamera auch Platzangst, aber also da mit dieser Bestimmung ist das weg.
Also ergibt sich für dich durch die Linse quasi so ein anderes Bild oder ein anderer Blick da drauf.
Das verändert einfach die Konzentration. Und in dem Moment fallen alle anderen Sachen weg. Das ist genauso, wie die Porträtfotografie mich von allen Alltagssorgen befreit, weil ich mich eigentlich nur noch in das Gegenüber hineinversetze und der Rest ist einfach weg. Ist sehr wohltuend.
Und wenn du dann da runtergefahren bist in dieses Bergwerk, wie muss man sich das vorstellen? Warst du dann längere Zeit da? Warst du dann auch in diesen Stollen mit den Leuten da unterwegs? Wie lange hast du dich dann da so aufgehalten?
Einer der weiteren Gründe, weshalb ich trotz allem Aufwand entschieden habe, dass Kanada eine gute Wahl ist, war einfach die Großzügigkeit der Genehmigung zu der Zeit. Ich habe tatsächlich eine ganze Woche in dem Bergwerk arbeiten dürfen. Ich hatte einen persönlichen Begleiter und durfte so oft, wie ich will, in die Tiefe fahren. Das heißt, während der ersten Tage, das ist generell bei mir so, mache ich relativ wenig Bilder und versuche erstmal den Ort zu verstehen und zu lernen. Manchmal, wenn es möglich ist, arbeite ich sogar mit oder lasse mir ein paar Hilfsarbeiten zeigen, die ich dann mache. Und Bergwerk war natürlich wie U-Boot spannend. Die Bergleute machten noch alle Witze, weil sie sagten, oh, das wären aber prima Fotos. Also da ist kein Licht, das weißt du schon. Ne? Und ich habe aber tatsächlich erstens Lichtequipment mitgenommen. Ich habe wirklich in einem Bergwerk Stollen für die Porträts unten mein Studio-Equipment aufgebaut, was die Bergleute geliebt haben. Also richtig mit Reflexfläche und Schirm. Also es sah halt aus wie in einem richtigen Fotostudio. Und ich kann eben auch mit wenig Licht arbeiten. Für mich war es ehrlich gesagt sehr erholsam. Für einen Fotografen ist es wie Urlaub, wenn mal nichts zu sehen ist. Also die Fahrt durch diese Stollen habe ich sehr genossen. Muss man sich vorstellen, wie grauen Staub. Mehr gibt's nicht. Und mit einer der faszinierendsten Momente war auch, mein Begleiter hat mich in alten Nebenstollen gefahren. Er meinte, ob er mir mal was ganz Besonderes zeigen soll. Und er hat in diesem Nebenstollen den Motor vom Auto ausgemacht, alles Licht ausgeschaltet und in dem Moment erstarben alle Geräusche. Und er meinte zu mir, das ist das, was wir hier kennen und sonst kaum jemand kennt. Totale Stille, absolute Dunkelheit. Und es war tatsächlich finsterer als bei mir in der Dunkelkammer, wenn ich Filme entwickle, was physikalisch sicherlich Unsinn ist, weil auch da ist kein Licht. Aber die Schwärze war so intensiv, es war, als ob die durch meine Ohren und durch meinen Mund in meinen Körper eindringt. So intensiv war dieses Dunkel und dieses Schweigen.
Das ist sehr beeindruckend, ja. Aber wenn ich das mal zusammenfasse, was wir bis jetzt gehört haben, ja, das sind doch ziemlich düstere Welten des arbeitenden Kanadas. Das passt so gar nicht zusammen mit diesen Breitbandbildern, Prärie, Büffel, Grizzlies, die hohen Berge und so weiter. Da geht ja unser einem immer das Herz auf, wenn man diese tollen Nationalparks sieht. Und Kanada steht ja auch immer so für dieses Bild, dass es da intakter zugeht als in den Vereinigten Staaten. Aber du hast schon angedeutet, ich sag jetzt doch mal du hast schon angedeutet, dass das so romantisch mitunter gar nicht ist in Kanada, oder?
Zum einen ist es nicht so romantisch, zum anderen war mein Blickwinkel ein anderer. Das war in den Anfängen, wenn ich dann wieder mal zurück in Deutschland war, auch für die meisten irritierend, weil die hörten dann, du warst 4 Monate in Kanada und dann sah ich schon diese leuchtenden Augen und dann wusste ich, jetzt kommt die Frage nach Angeln, Kanu und Bären. Und mein Kanada-Bild besteht eben aus Zementfabriken und Fischereifahrzeugen und Fischfabrik und dem Einsalzen von Kabeljau oder eben der Kalisalzmine. Ich habe sicherlich auch die schönen Seiten von Kanada manchmal gesehen, aber es war eben nie die Zielrichtung meines Arbeitens. Also ich habe auch, man hat mich quasi mal gezwungen, Landschaftsbilder zu machen. Da habe ich es gemacht. Ich habe auch ein paar Farbbilder von Landschaften gemacht. Aber zum einen...
Wie schrecklich.
Zum einen interessiert mich das wirklich nicht so. Wenn keine Menschen in der Landschaft vorkommen, dann sowieso nicht. Und zum anderen habe ich es tatsächlich als Material begriffen, als Ort, wo auch viele Berufe und Arbeitsfelder noch vorkamen, die wir nicht mehr haben. Gerade Bergwerk, gerade Ölindustrie. Oder was wir ganz am Anfang gehört hatten, die Fabrik, die Agrargeräte herstellt mit dieser Metallstanze. Zum Teil war in Kanada einfach auch noch ein Standard, den es hier in Deutschland gar nicht mehr gibt. 1980er Jahre Industrie. Also der TÜV würde so eine Fabrik sofort schließen. Also wegen Sicherheitsbedenken. Und natürlich ist mir deshalb halt auch in Kanada begegnet, dass alles andere als nett ist in Bezug auf den Umgang mit der Umwelt zum Beispiel. Also ich hatte immer mal die Idee, dass diese ganzen Kanadasüchtigen, die in Calgary aussteigen und in die Rocky Mountains fahren, ob ich denen einfach mal einen anderen Bus gebe und lasse die in die Ölsandgebiete von Alberta fahren. Man kann da auch herbe Enttäuschungen oder sehr deprimierende Sachen sehen. Das ist, glaube ich, ein Teil einfach zugehörig zur Arbeitswelt. Aber man bekommt eben auch mit, Kanada ist Nordamerika und die haben teilweise eben ziemlich krassen Umgang mit den Ressourcen, die sie besitzen.
waren jetzt mit dem Geräusch wieder zurück am Meer. Was haben wir da gehört? Was hast du da erlebt?
Wir sind auf Prince Edward Island. Stellt euch vor, früh am Morgen gegen 4 Uhr lösen sich die ersten Boote vom Dock und fahren raus in die Bucht und haben so etwas wie durchbrochene Socken. Also eine ganz ausgeleierte Socke oder eine ganz, wenn man Kniestrümpfe hat, ja, wie ausgeleierte Kniestrümpfe, die werden mit kleinen Muscheln befüllt, also Babymuscheln, und die wiederum werden an Leinen gehangen, die in der Bucht dann hängen und in denen die Muscheln Zeit und Muße haben zu wachsen, bis sie groß genug sind, und dann wird geerntet. Das ist eine Art von Aquakultur. Und das wird im Akkord gemacht. Das heißt, die Jungs, waren meistens Jungs, stehen dann über die Bordwand gebeugt und knüpfen den ganzen Tag Muschelsocken an eine Schnur und hören meistens dazu ziemlich nervige Popmusik.
Und was wir da noch gehört haben, dieses Krachen, was war das? Ist das, wenn man die Muscheln dann sozusagen wieder löst, oder war das was anderes?
Also manchmal fällt auch eine Socke runter. Mhm. Dann gibt es so Metallabschnitte, also wo Dinge dagegen schlagen. Also es ist sehr dicht an der Bordwand und das Boot steht dann auch entsprechend schief. Mhm. Kann man auch nur machen, wenn wirklich kein Seegang ist, weil es sonst zu gefährlich ist, weil man ziemlich vornübergebeugt arbeitet. Und das Krachen zwischendurch ist auch, also die sind dann auch nicht zimperlich, wenn so eine große Plastikkiste mit Muschelsocken lebt. Ist, die nehmen einfach die Kiste und schmeißen die hinter sich aufs Boot. Also ich habe auch schon erlebt, dass sie dann zu weit schmeißen und dass die Kiste dann im Wasser gelandet ist und wir mussten die hinterher wieder aus dem Wasser fischen. Also sie werden halt per Menge bezahlt. Das heißt, also die sind wie verrückt am Sockenknüpfen und alles andere interessiert die auch nicht. Das war für mich natürlich auch gut, weil es interessierte die auch nicht, dass ich an Bord war.
Also richtige Akkordarbeit und musikalisch schön untermalt, eher so melancholisch, jetzt mit Felix Mayer. Warum dieser Song?
Das ist ein Bruch, speziell zu der Musik, die auf dem Boot gehört haben. Felix Mayer hat mich auf der letzten Tour begleitet. Ich schätze ihn sehr mit seiner Poesie. Und er war die ideale Musik für diese langen Fahrten durchs Land. Und ich wusste ja, dass 2024 die letzte meiner großen Reisen sein wird. Das heißt, nach 18 Jahren ist jetzt die Zeit dieser Expedition vorbei. Und man kann versuchen, so eine Stimmung zu überspielen mit besonders fröhlicher Musik. Ich neige dann eher dazu, die Stimmung aufzugreifen und die Melancholie. Ich bin mir durchaus damit im Reinen, die große Phase Kanada jetzt zu beenden, aber es ist natürlich gleichzeitig ein Lebensabschnitt, der zu Ende geht und der mich sehr geprägt hat. Und Felix Mayer, also das Denken, das lange Denken während der Autofahrt, dieses Überlegen, wohin dieses Projekt geht, was mich alles gelehrt hat, was ich gesehen habe, da dreht sich halt wirklich immer was im Kopf. Das war schon sehr passend.
Für mich fühlt sich das auch passend an zu diesen weiten Ebenen Kanadas. Auch ja. Wenn das vielleicht nicht dein Fokus war. Genau. Noch eine Frage. Wie geht es denn jetzt eigentlich, wo du jetzt schon gesagt hast, schließt jetzt auch irgendwie ab und versuchst so einen Abschluss zu finden für 18 Jahre, die du dich ja damit beschäftigt hast. Was ist denn jetzt sozusagen, was kommt jetzt? Was wird aus diesem Projekt werden?
Das ist eine gute Frage. Es gibt also eine garantierte Sache, das ist in Zusammenarbeit mit kanadischen Universitäten wird es eine Internetseite geben, die sich explizit mit Arbeit beschäftigt, wo jetzt in der Erweiterung des Projekts Soziologen mitgekommen sind, Interviews geführt haben. Das heißt, diese Interviews werden in gekürzter Form auf der Internetseite zu hören sein. Sie werden in voller Extraktversion zu lesen sein. Wir haben eben auch die Geräusche der Arbeit fortgeführt. Das heißt, es gibt zu 100 verschiedenen Berufen dann die Geräusche der Arbeit auf der Internetseite. Und mein Wunschtraum, ehrlich gesagt, wäre eine Tour mit einer Ausstellung quer durchs Land, so wie ich es gemacht habe, von der Ostküste zur Westküste, weil ich möchte nicht, dass die Bilder nur in den Großstädten, in den großen Galerien gezeigt werden. Mein Wunschtraum wäre beispielsweise bei diesem Kali-Bergwerk, wo wir das Geräusch gehört haben, ich würde gerne in deren großer Kantine eine Ausstellung aufbauen, alle Kumpels einladen, ihnen die Bilder zeigen, quasi das mit denen auch feiern. Ich würde gerne diese Ausstellung ins ganze Land bringen, weil die Bilder sind denen gewidmet, die diese ganzen Berufe ausüben, die diese Arbeit machen. Und ich finde, das gehört sich auch, dass die sie dann sehen. Das ist eben jetzt einfach nur ein fast genauso großer Aufwand vielleicht wie die ganze Produktion.
Ja, das wäre natürlich großartig. Und großartig wäre auch, wenn das nicht nur in Kanada geschähe, sondern tatsächlich auch hier in unserem Land, weil die Geräusche und auch die Bilder der Arbeit ja etwas sind, das ja gefühlt bei uns auch eigentlich keinen Platz hat und auch bei den Arbeitenden das Gefühl erzeugt, dass sie unsichtbar gemacht werden, dass sie nicht mehr vorkommen in den gesellschaftlichen Öffentlichkeiten. Daran sollten wir arbeiten, eine Ästhetik des Widerstandes, die verbunden ist mit der Arbeitswelt. Jetzt aber nochmal zu einem Geräusch, auf das du keinesfalls verzichten möchtest. Die Rennbahn, was hat es damit auf sich?
Das fasziniert mich tatsächlich künstlerisch. Es gibt ja Geräusche, wo ich sage, okay, die vermitteln gut den Arbeitsort. Beispielsweise beim Bergwerk bin ich sofort wieder in diesem Fahrstuhl. Wirklich spannend finde ich an der Rennbahn, dass es eigentlich wie ein Theaterstück eine Steigerung hat. Ich habe noch nie so einen großartigen Ansager erlebt. Also auf der Rennbahn habe ich Leute im Stall fotografiert, einen der Fahrer. Das ist eine Trabrennbahn. Und ich kenne das eigentlich nur von einem Musikstück von der Schweizer Band Yellow, wo es als Einspiel in deren Stück The Race so einen großartigen nordamerikanischen Ansager gibt. Aber ehrlich gesagt, der auf der Rennbahn dort auf Prince Edward Island in Charlottetown, der ist eigentlich noch besser.
Sixers back Gerald, owned by Mike Slender from Belfast, Trinker Raymond White, Damian McClellan's aboard. Seven field all leads, Tom McKenton, Andrew Williams, and Lyndon Hardy, trained by Ashley Gapeshire, Jason Hughes. Ashes to Ashes, where's number eight on Belinda Summers, Tracy Conway, and Lynn Livingstone, trained by Ron Matheson, Jules Barrio drives. Third is Moonrider, reaching from fourth, St. Charles Fireball, Gentry Seals, there is fifth, back zero six. With Phil Darlene and the trailer, Ashes to Ashes 29, and a one opening up the ridge straight alignment at the 3/8 ball, Cheeky Play controlling. Racing from second is Keeper Floor, Moon Rider comes out of the chair in third. First movement comes from St. Charles, Fireball from fourth. Following him out fifth is Gentry Sealster, on the outside sixth. That is back Gerald, that in seventh field all leads, Ashes to Ashes, 8:59. Seconds flat for an opening half mile. Cheeky Play, the leader around the turn. They're at the 5/8 ball. Second is Keeper Floored on the outside. St. Charles Fireball now is stalled third. Fourth at the rail, that's Moon Rider. Reaching fifth on the outside. Gentry Shielder up the inside. Winfield Orleans, that is back here on the outside. Seventh, Ashes to Ashes, 8. Three quarters completed. Cheeky Play still there in the late going. Three quarters in one. 28 and 3. We're on the turn for the final time. Down to an eighth of a mile to go. Cheeky Play, the leader. On the checkbook, two-hole ride. Keeper Floored to the outside. Moon Rider is in the passing lane. They're in deep. Stretch now. To the wire they come. Game effort by Cheeky Play. Phil Darlene from out of the cloud closed in. Tight for third in 1:57:30.
Ja, großartig. Da ist man ja selbst dann noch begeistert, wenn man alles verloren hat, ja, weil man auf den Letzten gesetzt hat.
Ich finde, er ist ein echter Sprachkünstler. Ich bin kein großer Fan von Pferderennen, aber ganz ehrlich, ich wäre wahrscheinlich, wenn ich dort leben würde, ab und zu zum Rennen gegangen, einfach um ihn zu hören. Das hat mich schon wirklich umgeworfen.
Okay, in Leipzig gibt es eine Pferderennbahn, ja. Also
das
habe ich mir vorgenommen, ja. Also da werde ich in diesem Jahr mal vorbeischauen und mal eine kleinere Summe setzen. Tja, was können wir dazu sagen? Wir haben noch Zeit für eine Musik. Du möchtest Björk hören. Warum? Anna.
Ja, Björk, eine Stimme, also eine sehr eindrückliche Stimme, die ich jetzt sonst auch nicht so oft höre, muss ich sagen. Aber als wir jetzt so über die Geräusche der Arbeit gesprochen haben, ist das erste Lied, was mir eingefallen ist. Das ist aus einem Film, Dancer in the Dark von Lars von Trier, ein Film, der sich um die Todesstrafe dreht. Und Björk spielt die Hauptrolle. Und es geht um eine Frau, die erblindet sozusagen und dann die Industrie, in der sie arbeitet, nur über die Geräusche wahrnehmen kann und sich daran orientiert für ihre Arbeit, um in diesem System zu funktionieren. Und das hat Björk vertont.
Das war Björk in der Fabrik, ganz offensichtlich. Wir sind rausgegangen, als der Song richtig losging. Aber so geht's manchmal mit der KD Radio Show. Ich muss sagen, Martin Barnold, wir sind alle tief beeindruckt. Ja, was mir vor dieser Sendung gar nicht klar war, du warst mit im U-Boot, du warst mit im Bergwerk. Das heißt, du hast das alles hautnah erlebt. Das ist ja der pure Wahnsinn. Ja, also an so tiefem Eindruck von dem kanadischen Gesamtarbeiter zu bekommen. Ja, so könnte man es sagen.
Also das war meine Idee. Ich habe das immer so formuliert, es gibt mittlerweile so viel Fotografie auf dieser Welt. Wenn ich das tatsächlich rechtfertigen kann, neue Fotos in diese Welt zu setzen, dann muss ich das mit Tiefe tun. Und daher war mir von vornherein klar, ich kann nicht 2 bis 3 Stunden mich auf ein Feld zum Bauern stellen und dort ein paar Bilder machen. Wenn ich einen Eindruck dessen vermitteln will, dann muss ich vorher dort ein paar Tage gewesen sein, idealerweise eine Woche dort leben. Und so habe ich es dann eben auch gemacht. Also ich weiß, wie man morgens im U-Boot aufwacht, wenn man eine normale Koje hat. Ist nicht besonders bequem, weil man hat ungefähr 10 Zentimeter über dem Kopf. Dann kommt eine Metallschiene, auf der die Torpedos gelagert sind, weil dazwischen schläft man. Und ich fand das immer wichtig zu wissen, damit ich auch entsprechend Porträts machen kann. Und nicht, ich bleibe natürlich der Außenseiter, aber ich wollte einfach wissen, wie staubig ist es bei der Getreideernte. Ich wollte wissen, wie das ist, wenn die Hände völlig steif gefroren sind beim Netze einholen. Und ob man das dann wirklich 1:1 in Bilder umsetzen kann, sei dahingestellt. Ich hoffe, dass man es den Fotos ansieht und ja, hoffe natürlich auch, dass ich Gelegenheit genug habe, die zu zeigen, weil das Interessanteste für mich ist wirklich jetzt auch zu hören, wie ist die Resonanz, weil Arbeit ist interessanterweise, wenn ich einen fotografischen Begriff verwenden darf, wirklich unterbelichtet. Und das ist erstaunlich, weil meine, scheinbar scheint es ja in dieser Gesellschaft um das zentrale Thema ständig zu gehen. Wenn es aber darum geht, die Arbeit mal abzubilden, muss ich sagen, ist das wirklich nicht viel. Und mit dem Hintergrund, den ich habe, wo Arbeitsbilder eben wirklich völlig normal waren, erstaunt mich das eigentlich immer wieder.
Ja, das ist ganz großartig. Ich habe sofort eine Idee. Ich muss in Hannover noch referieren bei einer Künstlervereinigung, die sich mit dem Thema Degrowth befassen möchte und auch wissen möchte, was eigentlich die Welt der Künstlerinnen und Künstler zum Thema beizutragen hat. Da kommt mir doch gleich die Idee, die müssen sich mit den Bildern der Arbeit beschäftigen, weil dann wird völlig klar, dass Arbeit nicht einer permanenten Steigerungslogik unterliegen kann. Menschliche Arbeitskraft ist eben in einem Körper gefangen, der einem Biorhythmus unterliegt, Karl Polanyi. Ja, und das müsste man eigentlich wunderbar darstellen können. Und ich bin gespannt auf die Bilder, die du mir empfehlen wirst, ja, um sie in Hannover dann sozusagen mal anzuteasern, in der Hoffnung, dass da der Funke überspringt. Großartig, aber du hättest noch einen Song ausgewählt. Was hören wir noch?
Es gibt noch einen Song von First Aid Kit und der spielt in einer gewissen Weise wieder auf das an, was sehr, sehr typisch für diese Reise ist. Und ich meine, in der Hinsicht kann ich dann mal die Kanada-Klischees bestätigen. Man fährt sehr, sehr lange über sehr weite, offene Flächen. Und das war ein Stück, was mich in dem Sinne da auch gut begleitet hat. Und ich habe natürlich auch noch das Glück gehabt, ich habe dort auch noch richtigen Winter erlebt. Und The Whitest of Snow ist etwas, wovon ich halt wirklich reden kann, weil die kanadischen Winter habe ich persönlich als sehr schön empfunden. Ich fand es nie zu kalt, auch weil alle immer die Augen verdreht haben, um Himmels Willen. Ich finde die kanadischen Winter halt sehr schön und ich fand, dass First Aid Kit da gut dazu passt.
Die KD Radio Show nähert sich bereits wieder ihrem Ende. Ganz herzlichen Dank, Martin Barnold. Es war ein Genuss, eine großartige Sendung, der nur die Bilder gefehlt haben. Aber das werden wir irgendwie nochmal arrangieren. Ein Dank an die geheimnisvolle Anna M., und natürlich auch großen Dank an Tim, falsche Radiokatze, aber großartig dabei heute. Ja, ich muss noch eine kleine Pflichtübung erledigen, bevor die Sendung zu Ende ist. Wir hatten ja in einer der vergangenen Sendungen eine klare Anweisung an die Linkspartei gegeben, sich erneuern, sich erholen und zurückkommen. Unsere Weisung wurde befolgt. Ja, überraschendes Comeback der Linkspartei bei den Bundestagswahlen und in Hamburg jetzt nochmal getoppt mit über 11%. Niemand weiß warum. Die Mitgliederzahlen sind über die 100.000 gegangen. Die Hamburger Linke hat im Mojo Club gefeiert. Und im Mojo Club, da ist schon die eine oder andere Platte aufgenommen worden. So unter anderem auch, nicht aufgenommen, aber zu hören war Kenny Burrell mit Burning Spear. Und bevor die Platte läuft, sei noch erwähnt, manchmal ist keine Revolution auch keine Lösung. Also voran, Linke, mit den vielen neuen Mitgliedern.